Ja, wir haben heute wieder einen umfangreichen Text vor uns und der Titel der Predigt, kann ich gleich zu Anfang schon sagen, lautet Versöhnung mit Folgen. Wir sind im Kapitel 45 des ersten Buches Mose. Und in den Predigten der letzten Wochen ging es ja auch immer wieder um das Thema Vergebung und Versöhnung. Das ist ein Zentralthema, ein zentrales Thema der Josefsgeschichte, die wir zurzeit ja betrachten. Manuel hat zuletzt aus dem Kapitel 42 die Predigt lautete, Versöhnung ist möglich. Und heute hat mich dieser Text angesprochen auf einen Aspekt, dass Versöhnung Folgen hat. Ja, dass Versöhnung Folgen haben muss. Ja, und wir haben wie gesagt, einen umfangreichen Text vor uns. Und das ist auch immer wieder eine Herausforderung für den Prediger, diesen Text zu präsentieren. Wir haben da viel Freiheit, können uns da draus machen. Und ich habe mich wieder für die klassische Version entschieden. Das heißt also, so wie Paulus dem Timotheus geraten hat, dass er am Vorlesen dranbleiben soll, mache ich das heute auch. Wir lesen ab, ich nehme noch ein paar Verse aus dem Kapitel 44 mit, ab Vers 30, um die Spannung aufzubauen, die sich dann in den ersten Versen des Kapitels 45 entlädt. Wir erinnern uns, Juda hat ab Vers 18 im Kapitel 44 erzählt, diesem Mann, der da vor ihnen steht, dem zweiten Mann des Staates Ägyptens, er hat ihm erzählt, wie das alles so gekommen ist. Und der Juda, der seinen Brüdern riet, diesen Träumer da nicht umzubringen, denn davon habe man nicht viel, davon habe man nichts. Ja, wenn man ihn verkauft, da kann man sich vom Erlös noch wenigstens einen schönen Tag machen. Ja, das hat dann noch ein bisschen was für sich. Und dieser Juda, der tritt nun in einer mutigen und bewegenden Rede für seinen Halbbruder Benjamin ein und auch für seinen Vater. Wir lesen ab Kapitel 44, ab Vers 30. Und nun, wenn ich zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Junge wäre nicht bei uns, hängt doch seine Seele an dessen Seele. Dann würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sähe, dass der Junge nicht da ist. Dann hätten deine Knechte das graue Haar deines Knechtes, unseres Vaters, mit Kummer in den Scheol hinabgebracht. Denn dein Knecht ist für den Jungen Bürger geworden bei meinem Vater und hat gesagt, wenn ich ihn nicht zu dir bringe, will ich alle Tage vor meinem Vater schuldig sein. Und nun, lass doch deinen Knecht anstelle des Jungen hier bleiben, als Knecht meines Herrn. Der Junge aber ziehe hinauf mit seinen Brüdern. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Junge bei mir wäre? Dass ich nicht das Unglück mit ansehen muss, das mein Vater dann trifft. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen und vor all denen, die um ihn herstanden, und er rief, lass jedermann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten, und auch das Haus des Pharaos hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, trete doch zu mir heran. Und sie traten heran. Und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir herab, zögere nicht. Du sollst im Land Goschen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Söhne und die Söhne deiner Söhne, deine Schafe und deine Rinder und alles, was du hast. Und ich will dich dort versorgen, denn noch 5 Jahre dauert die Hungersnot. Dass du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was du hast. Und siehe, eure Augen und die Augen meines Bruders Benjamins sehen es, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Und eilt und bringt meinem Vater hierher herab. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals. Und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte mit ihnen. Und danach redeten seine Brüder mit ihm. Und das Gerücht wurde im Haus des Pharaos gehört, dass man sagte, Josefs Brüder sind gekommen. Und es war gut in den Augen des Pharaos und in den Augen seiner Diener. Und der Pharao sprach zu Josef, sage deinen Brüdern, tut dies, beladet eure Tiere und zieht hin und geht ins Land Kanaan. Und nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir. Ich will euch das Beste des Landes Ägypten geben und ihr sollt das Fett des Landes essen. Du aber hast den Befehl zu sagen, tut dies. Nehmt euch aus dem Land Ägypten Wagen für eure Kinder und für eure Frauen und holt euren Vater und kommt. Und seid nicht betrübt wegen eures Hausrates. Denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euch gehören. Da taten die Söhne Israel so. Und Josef gab ihnen auf den Befehl des Pharao Wagen und gab ihnen Wegzehrung mit auf den Weg. Er gab ihnen allen, einem jeden, Wechselkleider. Aber Benjamin gab er 300 Silberschekel und 5 Wechselkleider. Ebenso sandte er seinem Vater 10 Esel, beladen mit dem Besten Ägyptens, und 10 Eselinnen, beladen mit Getreide und Brot und Nahrung für seinen Vater auf den Weg. Und er entließ seine Brüder und sie zogen hin, und er sagte zu ihnen, ereifert euch nicht auf dem Weg. So zogen sie aus Ägypten hinauf und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm, Josef lebt noch. Ja, er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Da redeten sie zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf. Und Israel sprach, genug, mein Sohn Josef lebt noch. Ich will hinziehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Soweit der Text. Ja, mir wurde schon beim Lesen des Textes bald klar, dass es hier um einen finalen Aspekt des Vergebungsprozesses geht. Ich kann in dieser kurzen Zeit, die mir jetzt verbleibt, unmöglich das ganze Ausmaß des Versöhnungsprozesses darlegen. Ich verweise da auf die Vorträge von Mike, die wir 2015 gehört haben, zum Thema biblische Konfliktlösung. Und ich denke, man kann immer noch die Skripte bei dir bekommen, wenn man dafür Interesse hat. Ich will versuchen, einige Schritte im Versöhnungsprozess anhand der Josefsgeschichte allgemein und speziell am heutigen Text aufzuzeigen. Es muss klar sein, dass es aber im Folgenden um Schuld geht, die uns angetan wurde, ja, dass um diese Schuld, wenn jemand an mir schuldig geworden ist. Es geht also um die Vergebung, die der Verletzte, der Geschädigte aussprechen soll, ja, aussprechen muss.
Völlig außen lasse ich heute vor, jetzt die Verpflichtung, dass ich als schuldig gewordener auch um Vergebung, das heißt eigentlich als erster um Vergebung bitten müsste, muss. Da wollen wir heute gar nicht drüber reden. Aber welche Folgen es hat, wenn ich als Geschädigter nicht vergebe, das wollen wir jetzt kurz betrachten. Und da haben wir den ersten Punkt, die Folgen unvergebener Schuld. Wenn jemand an mir schuldig geworden ist, soll ich gemäß der Schrift vergeben. Wir lesen im Epheser Kapitel 4, im Vers 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und im Kolosserbrief wird es wiederholt es Paulus, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Die Anweisungen der Bibel sind klar und deutlich. Vor keinem dieser Befehle, die der Herr Jesus uns in seiner Schrift gibt, taucht irgendeine Bedingung auf. So nach dem Motto, wenn, dann vergebt. Hier heißt es schlicht und lapidar, so vergebt einander. Es hängt also nicht von meinen Gefühlen ab, sondern es ist meine Willensentscheidung, ob ich vergebe oder nicht. Tue ich es nicht, so hat das Folgen. Je länger ich diese Last mit mir herumtrage, die Erinnerung pflege, mich im Selbstmitleid bade, umso mehr kann sich eine Wurzel in meinem Herzen breit machen, nämlich die Wurzel der Bitterkeit. Jemand hat mal gesagt, wenn du unter solchen Verletzungen, unter erlittener Schuld leidest, büßt du nur die Schuld des anderen, dessen Schuld. Da mag was Wahres dran sein. Soll doch der, der schuldig geworden ist, unter seiner Sünde leiden, so wie David das erfahren hatte und im Psalm 32 ausdrückt, da sagt er, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. David hat das erlebt, dass er gesündigt hat und er ist mit dieser Last nicht fertig geworden. Soll sich doch der andere mit seiner Sünde herumplagen. Das wäre also schon mal ein Grund, dass ich mich nicht selbst damit abquäle, dass ich die Schuld loslasse. Liebe Geschwister, ein kleiner Einschub. Ich weiß, dass vieles von dem und oder wenn nicht alles, was ich jetzt hier ausführe und sage, dass das alles sehr schwer umzusetzen und auch zu handhaben ist. Glaubt nur nicht, ich sei ein Meister in Vergebung. Verzeiht mir also, wenn ich locker über Dinge rede, wo gestandenere Jesus-Nachfolger als ich einer bin, dass solche schwer daran tragen. Ich bin am Lernen und am Kämpfen genauso wie ihr. Aber nun zurück zu den Folgen unvergebener Schuld. Wenn nun so eine Wurzel der Bitterkeit in meinem Herzen wächst oder schon gewachsen ist, hat das schwere Folgen. Denn solche Zustände in meinem Herzen betrüben den Heiligen Geist. Wir lesen im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Und mit was können wir den Heiligen Geist betrüben? Das steht gleich im nächsten Vers, im Vers 31. Dort heißt es, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Damit können wir oder betrüben wir den Heiligen Geist mit Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung. Über dieses Wort Lästerung lesen wir immer, oder wenigstens ich, locker hinweg. Ich bin kein Lästerer. Ich habe manchmal zwar eine lockere Zunge, ja, aber ich glaube nicht, dass ich ein Lästerer bin. Dann bin ich der Sache mal nachgegangen. Was heißt es eigentlich, ein Lästerer? Im Zusammenhang mit dem Text aus dem 1. Korintherbrief, wo es um die Gemeindezucht geht. Ein Lästerer ist ein Mensch, der andere Menschen schlecht macht. Der den guten Ruf eines anderen durch schlechte Geschichten, böses Gerede, üble Nachrede oder Verleumdung schädigt. Soweit die Erklärung dieses griechischen Wortes. Mit diesen Dingen betrüben wir also den Heiligen Geist. Mit der unvergebenen Schuld in unserem Herzen blockieren wir auch den Segen Gottes. Wir erinnern uns an das Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht, dem sein Herr eine ungeheuer große Schuld vergeben hatte. Und dieser Knecht, der geht dann hin und treibt auf üble Weise eine ganz geringe Schuld bei einem seiner Mitknechte ein. Als sein großzügiger Herr davon erfährt, lässt er die alte Schuld wieder aufleben, widerruft den Segen, den er über seinen unbarmherzigen Knecht ausgegossen hatte, und dieser musste nun die ganze Strafe, das Ganze erleiden, erdulden. Unvergebene Schuld in unserem Herzen blockiert den Segen Gottes. Wenn wir unvergebene Schuld in unserem Herzen haben, können wir auch keine Frucht mehr bringen. Die unvergebene Schuld, die bittere Wurzel, legt sich wie eine Wolke zwischen mich und meinen Herrn. In Jesaja Kapitel 44 steht, ich habe deine Verbrechen ausgelöscht, wie einen Nebel und wie eine Wolke. Hier ist zwar wieder vordergründig von dem die Rede, von dem wir heute eigentlich gar nicht sprechen wollten, eigentlich von dem Sünder selbst, aber es zeigt uns, dass es Nebel und Wolken in der Beziehung zu unserem Gott, zu unserem Herrn geben kann. Und zwar, und die entfernt werden müssen. Unvergebene Schuld trübt die Beziehungen zu meinem Herrn. Die Folgen sind, Bibellesen wird schwer. Die frohe Botschaft, das Evangelium, dringt nicht mehr durch. Auf meinen geistlichen Ohren, da liegt es wie Watte. Ich höre nur noch von Ferne. Die Gemeinschaft mit den Geschwistern wird schwer. Es zieht mich nicht mehr dorthin, wo sie sich versammeln. Ich könnte ja dort den treffen, dem ich nicht verzeihen, ja, kann oder will. Ich habe schon oft erfahren, wenn jemand sagt, oder auch ich sage, das kann ich nicht. Ja, ich will mal nur von mir sprechen. Wenn ich dieses Wort kann durch will ersetze, bin ich meistens viel näher bei der Wahrheit. Ja, ich will nicht verzeihen oder ich kann nicht verzeihen oder ich will nicht verzeihen. Ich bleibe zu Hause und wenn ich dann doch dort bin, wo die Geschwister sich versammeln, dann stehe ich am Rande. Die Beziehungen sind getrübt, es herrscht Nebel. Ich bekomme den Fuß nicht mehr in die Tür. Und Bitterkeit und unvergebene Schuld sind ansteckend. Wir lesen im Hebräerbrief im Kapitel 12, Vers 15, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Bitterkeit ist ansteckend. Wie schnell verbreitet sich meine Bitterkeit um mich herum? Die Geschwister meiden auch mich, was nicht richtig ist. Das ist falsch. Wir sollen ja darauf achten, dass jemand keine Mangelerscheinung an Gnade hat, an der Gnade Gottes erleidet. Die Geschwister wissen aber nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Und sie ahnen die Ansteckungsgefahr. So viel zu dem Punkt, was die Folgen von unvergebener Schuld. Wir wollen jetzt weitergehen und gucken, wann soll ich vergeben? Dass wir vergeben sollen, ist von der Schrift her eindeutig. Aber jetzt die Frage, wann soll ich vergeben? Auch da ist die Schrift eindeutig. Epheser 4, Vers 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wann hat Gott uns vergeben? Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Kolosser 1, Vers 14 wiederholt das, und in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und im Römer Kapitel 5, Vers 10, dieser bekannte Satz, denn wir, als wir Feinde waren, wurden mit Gott versöhnt. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden. Und dann geht der Vers weiter. Gott hat von sich aus Versöhnung geschaffen, unsere Schuld auf sich genommen. Und zwar, als wir noch Feinde waren, als wir seine Feinde waren. Das heißt, wann sollen wir vergeben? Wir sollen vergeben in dem Moment, in dem wir uns über einen anderen beklagen, ja wollen oder müssen. Ich kann also mit Günter Schabowski und seinem berühmten Ausspruch aus der Pressekonferenz vom 9.11.89, ja, die jungen Leute wissen gar nicht mehr, was das ist, ja. Das war der Tag, wo die Mauer sich geöffnet hat, ja. Und da gibt es diese berühmte Pressekonferenz, wo Günter Schabowski sagt, wo er gefragt wird, ab wann gilt das? Wann muss ich vergeben? Ab wann gilt das? Das gilt, sagt er, meines Wissens, ab sofort. Wann soll ich vergeben? Ab sofort. Und wenn wir jetzt die beiden Punkte zusammenfassen und zur Josefs Geschichte zurückkehren, stellt sich doch eine interessante Frage. Wann hat Josef seinen Brüdern vergeben? War das, als er in der Zisterne lag? War das auf dem Transport nach Ägypten? Auf dem Sklavenmarkt? Im Hause Potiphars? Im Gefängnis? Oder erst, als er Vizekanzler von Ägypten war? Wann hat Josef seinen Brüdern vergeben? Die Schrift gibt uns direkt keine Antwort darüber, keine Auskunft. Aber dreimal im Kapitel 39 wird erwähnt, dass der Herr mit Josef war. 39, Vers 3, als nun sein Herr, der Potiphar, sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da hat er den Josef walten und schalten lassen. Im Vers 21, Kapitel 39, der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und dann im Vers 23, der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war. Warum? Weil der Herr mit ihm war, mit Josef war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Hätte Gott Josef segnen können, wenn er mit Bitterkeit und Groll auf seine Brüder durchs Leben gegangen wäre? Josef hatte das rechte Bild von seinem Gott. Er kannte seinen Gott. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 19, Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und Paulus zitiert hier aus dem 5. Buch Mose. Wenn wir uns selbst rächen, den bestrafen, der an uns schuldig geworden ist, wenn wir ihn ausgrenzen, wenn wir den Kontakt meiden, wenn wir zurückschlagen, was auch immer, wie auch immer wir reagieren in dieser Richtung, wenn wir uns selbst rächen, ist die Rache, die Strafe garantiert nicht gerecht, weil wir nämlich uns von unseren Gefühlen lenken lassen. Wir kennen das gerechte Maß der Strafe und der Rache nicht, aber Gott wird sich garantiert der Sache annehmen und absolut gerecht richten. Darauf kann ich mich getrost verlassen und ich kann getrost ihm diese Sache überlassen. Er wird auch den richtigen Zeitpunkt kennen und bestimmen, mir Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ob ich das nun noch hier auf der Welt erlebe oder nicht mehr, ich habe darüber nicht zu verfügen. Mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wir sehen auch hier schon, dass ein vergebungsbereites Leben, ein lastenfreies Leben nach außen Auswirkungen hat, dass es Folgen hat. Die Umwelt registriert das, ohne zu wissen, woher es kommt. Solche lastenfreien Menschen kann man gebrauchen und kann Gott gebrauchen. Sie sind ein Segen für ihre Umgebung. Der nächste Punkt, den wir betrachten wollen, wie soll ich vergeben? Zum Vergebungsprozess gehören 4 Versprechen, die Wayne Mack in einem Buch zusammenträgt, was ich nicht selbst gelesen habe, aber ich habe es verschiedentlich zitiert. Der Mike zitiert es und der Michael Hapler hat letztens zitiert. Und im Folgenden greife ich auch ein bisschen auf die Skripte von Mike zu. Er hatte mir Copyright eingeräumt. Gott vergibt uns im Herrn Jesus. Und nach dem Wort, das wir bereits mehrfach zitiert und gelesen haben, sollen wir einander vergeben, ja wie auch Gott in Christus uns vergeben hat. Die 4-fachen Versprechen lauten: erstens, über die Schuld nicht mehr nachsinnen. Zweitens, die Schuld nicht mehr vorhalten. Drittens, davon anderen nicht mehr erzählen. Und viertens, die Schuld nicht mehr als Grund für Trennung bemühen, sondern das Verhältnis wiederherstellen, wie es vorher war. Das sind die 4 Punkte. Zum ersten Punkt, über die Schuld nicht mehr nachsinnen. Gott ist uns da Vorbild. Er sagt uns das in seinem Wort wiederholt zu, dass er, wenn er vergeben hat, nicht mehr an unsere Schuld denkt. Jesaja Kapitel 43, Vers 25. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen, und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Nicht mehr darüber nachsinnen. Und Jeremia, Kapitel 31, da spricht Gott, denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Gott ist uns da Vorbild. Vergebung bedeutet, dass Gott die Last der Sünde, der Schuld, aufgehoben und weggenommen hat. Er hat die Schuld, er hat unsere Sünde in die Wüste geschickt. Dass uns Gott vergeben hat, bedeutet, dass wir die Last unserer Sünde nicht mehr tragen müssen und dass er sogar aktiv tätig wurde, um uns diese Last abzunehmen. Allerdings kann niemand versprechen, dass er eine Sache vergisst oder aus. Ja, es geht nicht wie beim Computer, dass man sagt, löschen, ja, und dann wäre es weg. Selbst dort finden Computerexperten die gelöschten Dateien wieder, ja. Unter Umständen. Also das geht leider bei uns nicht so. Doch es gibt einen Unterschied zwischen vergessen und nicht mehr darüber nachsinnen. Vergebung bedeutet zu versprechen, dass man eine Sache nicht mehr immer wieder von sich selbst hochholt, um über die Schuld, die ein anderer mir angetan hat, nachzudenken. Dieses erste Versprechen betrifft mich selbst. Das zweite, die Schuld nicht mehr vorhalten. Vergebung Gottes bedeutet, dass er sich bewusst dafür entschieden hat, unsere Vergehung im eigenen Herzen bewusst nicht mehr hervorzuholen. Gott hält uns unsere Schuld nicht mehr vor. Ja, wenn ich wiederkomme, sage, Herr, ich habe schon wieder gesündigt. Sagt er, schon wieder? Ja, so stelle ich mir es vor. Ja. Ich kann sagen, hier der irgendwie einer, du kommst ja schon wieder, das hast du doch gestern erst getan, ja. Wenn ich zu Gott komme und sage, ich habe schon wieder, dann sagt er, hä, wie war das doch gleich? Ich weiß von nichts. Die Schuld nicht mehr vorhalten. Gott hält uns diese Schuld nicht mehr vor. Und dieses Versprechen, was ich geben muss im Vergebungsprozess, das betrifft mein Gegenüber. Drittens, davon anderen nicht mehr erzählen. Über das Fehlverhalten eines an mir schuldig gewordenen mit anderen zu sprechen, ist nach biblischen Maßstäben der falsche Weg. Entweder ist es eine Schuld, die ich in Liebe zudecken kann, gemäß 1. Petrus 4, Vers 8. Dort heißt es: vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Also entweder ist es so eine Schuld, die ich mit viel Liebe zudecken kann, sagen, okay, oder aber ich muss sie in Liebe aufdecken. Wenn es so gravierend wäre, dass andere mit einbezogen sind, dann muss ich sie aufdecken. Nach den Maßstäben nach Matthäus 18, Vers 15 folgende. Wenn ich über an mir begangene Schuld mit anderen rede, sie schlecht mache, was bin ich dann? Dann bin ich ein Lästerer. Ja, man muss sich das mal vorstellen, dann bin ich ein Lästerer. Und dann guckt man in der Bibel nach, guckt man in der Konkordanz nach, was die Folgen eines Lästerers sind. Also wenn ich mit anderen darüber rede und andere schlecht mache, unter Umständen versuche, sie auf meine Seite zu ziehen, ja, dann bringe ich Zwietracht unter die Geschwister und verbreite meine bittere Wurzel dann noch in andere Herzen hinein. Ja, ist ansteckend. Es gibt sicherlich Situationen, in denen ich über Vergangenes berichten muss. Wenn ich zum Beispiel meinen Kindern oder Enkeln aus meinem Leben erzähle und ist da Schuld vorgekommen und wo ist das nicht vorgekommen, dann wird sich aber zeigen, ob ich die Schuld nicht vergeben habe und anklagend erzähle und diese bittere Wurzel immer noch in meinem Herzen ist, oder ob ich das so erzähle, dass ich eben nicht anklage, dass ich vergebend quasi erzähle, mich also auf die Fakten stütze und die Personen, ohne dass ich die anklage. Ja, das ist der Unterschied. Aber ich sage, jeder hat in seiner Biografie solche Erinnerungen und Geschichten. Ja, ich weiß es aus meiner Familie, dass meine Mutter erzählt hat, der und die und der und jener und das, ja. Aber es ist ein Unterschied, ob ich es einfach nur berichte oder ob ich die Personen anklage. Und das liegt daran, ob ich vergeben habe oder ob ich eben nicht vergeben habe. Dieses dritte Versprechen betrifft eben jetzt die Außenstehenden, die um mich herum. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Und jetzt bin ich eigentlich erst bei dem Punkt, den ich wirklich weitergeben muss. Jetzt müsst ihr wieder einen Moment aufpassen. Ja. Der vierte Punkt lautet: die Schuld nicht mehr als Grund für Trennung bemühen, sondern das Verhältnis wiederherstellen. Das habe ich aus dem Text erkannt und das lag mir auf dem Herzen und das ist mir wichtig geworden und das möchte ich weitergeben. Und dann komme ich aber auch schon bald zum Schluss. Als viertes ist Vergebung das Versprechen, dass man nicht zulässt, dass die Sache weiterhin zwischen mir und diesem anderen steht, dass die Verhältnisse nicht mehr belastet sind, dass es nicht mehr uns trennt. Das ist im Grunde genommen aber genau das, was Gott selbst mit uns tut, wenn wir seine Vergebung erfahren. Er lässt nicht nur die Schuld los, beziehungsweise legt sie auf seinen Sohn, sondern er begegnet uns auch mit Gnade und Wohlwollen. Wenn wir dieses Versprechen geben, dass es wieder so sein soll wie vor dem Vorfall, wie vor der Verletzung, dann können wir die Mauer niederreißen, die zwischen uns wächst oder vielleicht schon gewachsen ist und die da schon steht. Wir können diese Mauer wieder niederreißen. Ich verspreche dem anderen, der gegen mich gesündigt hat, ihn nicht dadurch zu strafen, dass ich ihn in Zukunft auf Distanz halte. Mit diesem Versprechen ebne ich die Bahn zur wirklichen und finalen und tatsächlichen Versöhnung, zur Versöhnung mit Folgen. Das vierte Versprechen betrifft also uns beide. Und mir ist bewusst, dass dies wohl der schwierigste Teil der Vergebung und der Versöhnung ist. Ich kann mich bestimmt dazu durchringen, dem anderen zu vergeben. Und meine es auch wirklich ernst und ehrlich, dass ich ihm vergeben will. Aber damit soll dann genug sein. Wir sind uns wieder gut, wir reden wieder miteinander, auch freundlich miteinander, aber mehr nicht. Bleib mir vom Halse. Es kann nicht mehr so werden wie früher. Da ist etwas zwischen uns. Das mag in vielen Fällen auch zunächst so sein. Wir wollen realistisch sein. Wenn Vertrauen zerstört ist, dauert es mitunter lange, bis das Vertrauen wiederhergestellt werden kann. Es sind viele vertrauensbildende Maßnahmen notwendig, um dieses Vertrauen wiederherzustellen. Da muss auch Reue und Buße von der anderen Seite da sein. Und es ist viel Geduld erforderlich, um das Verhältnis wiederherzustellen. Aber wir müssen wohl einsehen, dass dann die Vergebung, die Versöhnung auch nicht vollständig sein kann, wenn wir diesen letzten Schritt nicht tun. Dann bleibt immer noch etwas zwischen uns übrig. Und je länger das geht, umso höher wird die Mauer dann. Und das ist das, was mir jetzt hier in der Geschichte bei Josef auffiel. Gehen wir noch mal kurz die vier Schritte anhand der Josefsgeschichte des Textes durch. Erstens, über die Schuld nicht mehr nachsinnen. Wie Josef das gehandhabt hat, wissen wir nicht. Wir können nur spekulieren. Wenn er diese Schuld in seinem Inneren gepflegt hätte, wäre unweigerlich diese bittere Wurzel gewachsen und Gott hätte ihn nicht gebrauchen können, so wie er ihn gebraucht hat. Josef muss also die Sache, wie man so schön sagt, in unseren Kreisen unter den Füßen gehabt haben. Zweitens, die Schuld nicht mehr vorhalten. Im Vers 5 erwähnt Josef nebenbei, dass sie ihn hierher verkauft haben. Das geschieht aber ohne Groll im Herzen. Es muss ja schließlich erwähnt werden, es ist ein Fakt, es ist eine Tatsache. Aber es ist keine Vorhaltung im Sinne von einer Schuldzuweisung. Und an dieser Stelle sei auch kurz erwähnt, dass Josef seinen Brüdern nie wieder seine Träume aus der Jugend aufs Brot geschmiert hat. Es ist nie wieder davon die Rede, obwohl alles so eingetroffen ist, wie er es damals gesehen hat. Drittens, davon anderen nicht mehr erzählen. Josef schickt die anwesenden Diener und Personen hinaus, bevor er sich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Es hätten Dinge zur Sprache kommen können, die niemand sonst anderen etwas angehen. Das war eine Angelegenheit, die nur ihn und seine Brüder betraf. Und viertens, die Schuld nicht mehr als Grund für Trennung bemühen, sondern das Verhältnis wiederherstellen. Hier ist uns Josef in unserem heutigen Text ein großes Vorbild. Er hätte ja sagen können, wie schon erwähnt, wir sind uns wieder gut, aber geht ihr mal nach Kanaan und ich bleibe hier. Ich bin auch bereit, euch zu versorgen. Ihr könnt immer mal runterkommen und dann kriegt ihr ordentlich was mit, damit ihr nicht darben müsst, damit ihr nicht hungern müsst, damit ihr keinen Hunger zu leiden habt. Aber sonst bleibt mir vom Leib. Es war ja nur schließlich kein Pappenstiel, was ihr mir da angetan habt. Erst wolltet ihr mich umbringen und dann habt ihr mich verkauft, was ja auch ein Tod auf Raten war, dem Tod auf Raten entsprach. Papa und Benjamin, den könnt ihr uns schicken. Aber ihr bleibt besser da in Kanaan. Aber ganz das Gegenteil ist der Fall. Josef handelt ganz anders. Er beschenkt sie reichlich. Er lädt nicht nur Papa und Benjamin ein, nach Ägypten zu kommen, sondern alle anderen dazu, die ganze Verwandtschaft. Und nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir. Und was sagt er? Ich will euch das Beste des Landes Ägypten geben. Und ihr sollt das Fett des Landes essen. Zum Schluss. Es ging in dieser Predigt um Versöhnung mit Folgen. Und das sehen wir dann in den Versen 16 folgende, ja, die ich jetzt gar nicht mehr betrachten will. Ja, da sehen wir, was das alles für Folgen hat. Eine solche Versöhnung hat Auswirkungen auf die Umgebung. Sie ist ansteckend, ist Vorbild für andere, ist dem Versöhnten, dem Befriedeten gleichzutun. Und jetzt lasst uns hingehen und es machen wie Josef. Amen.